Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Sie sind weithin sichtbar und bestimmen oft die Silhouetten unserer Städte und Dörfer. Einst technische Bauwerke, wahre Wunderwerke, die Druck und Wasservorrat sicherten. Sie sind bis heute Ausdruck historischer Ingenieurkunst und eine Art kulturelle Leuchttürme in der Kulturlandschaft. Ich spreche von Wassertürmen. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute reisen wir in die Vergangenheit, denn nur noch wenige Wassertürme sind in Betrieb. Viele ehemalige Türme beherbergen heute Kunst, Ateliers, Wohnungen, Ausstellungen, lassen sich begehen oder bieten einfach nur imposante Ausblicke in die Landschaft. In dieser Episode gehen wir der Frage nach, was macht Wasserturm zu einem lebendigen Kulturdenkmal? Welche Rolle spielten Wassertürme in unserer Kultur? Und warum sind diese Bauwerke lohnende Reiseziele für jeden, der Wasser, Kultur und Kunst interessiert ist? Es gibt viel zu entdecken in der spannenden Welt der Wassertürme. Auf diese Entdeckungsreise begleitet mich Dr. Jens Schmidt, erster Vorsitzender der Wasserturmgesellschaft und Autor von bisher 7 Büchern über Wassertürme. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Jens Schmidt.
Ja, das ist immer ganz lustig. Manche Leute denken ja, der Turm ist von oben bis unten voller Wasser. Und dass man dann eben über Jahrzehnte verhandelt hat, wie kann man das Innenleben erhalten, weil es so interessant, technisch, geschichtlich ist und trotzdem den Turm einer neuen Nutzung zuführen. Es wird aber ganz lustig erzählt, wenn das neu beschichtet werden soll, dann nehmen sie ein Schlauchboot mit nach oben, setzen das oben in den Behälter, lassen langsam das Wasser ab und die Leute in dem Boot bearbeiten dann die Wände Stück für Stück von oben nach unten.
Moin und herzlich willkommen, Dr. Schmidt. Wie geht's Ihnen und woran arbeiten Sie gerade?
Ja, moin, Herr Bauhauer. Vielen Dank für die Möglichkeit hier, bei Ihnen beim Podcast teilzunehmen. Ja, mir geht es gut und ich bin gespannt, was für Fragen ich Ihnen beantworten kann.
Oh, ich glaube eine ganze Menge, weil Sie ja doch sehr, sehr tief in diesem Thema Wassertürme drinstecken. Aber für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer Dr. Jens Schmidt ist, vielleicht eine kurze Vorstellung Ihrerseits. Wer verbirgt sich hinter diesem Namen?
Ja, also zum Thema Wassertürme, das ist also ein Thema, was mich im Grunde einen größten Teil meines Lebens beschäftigt hat als Hobby. Beruflich habe ich damit eigentlich nichts zu tun. Zur Person, ich bin 73 Jahre alt, verheiratet, 2 erwachsene Kinder. Wir leben in Fürstenwalde. Es liegt zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Und ja, seit ich im Ruhestand bin, habe ich halt meine Beschäftigung mit Wassertürmen immer mehr ausgedehnt. Und obwohl ich also das Ganze schon seit über 50 Jahren mich für dieses Thema interessiere und das als Hobby betreibe, mein Schwerpunkt ist, und das ist auch die Frage, was ich gerade mache. Also ich sitze gerade an einem Buch über die Wassertürme in Brandenburg und hoffe, dass das irgendwann im Laufe des Jahres dann fertig wird und im nächsten Jahr erscheint.
Das wäre dann das 8., wenn ich richtig informiert bin.
So ist es, ja.
Wahnsinn. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie vor 50 Jahren die Leidenschaft zu den Wassertürmen entdeckt haben?
Das ist also entstand eigentlich aus meinem Fotohobby heraus. Also als ich 1971 nach Berlin kam zum Studieren, habe ich immer so Fotoserien gemacht zu bestimmten Themen, also Brandmauern hier in Berlin oder bemalte Häuserwände in Berlin und so fort. Und da entdeckte ich die Wassertürme als interessantes Thema und habe die Westberliner Wassertürme alle fotografiert. Und dann kam ich auf die Idee, ich möchte eigentlich gerne mal wissen, wie die von innen aussehen. Und da habe ich die Wasserwerke angeschrieben und die sind dann tatsächlich mit mir durch sämtliche Wassertürme, die in ihrem Besitz waren, marschiert, haben mir die gezeigt. Ich habe Fotos gemacht, die heute ja schon einen historischen Wert teilweise haben. Und das hat mich dann nicht losgelassen, sodass ich das dann immer vertieft habe, immer mehr gesammelt dazu, immer mehr gelesen, Bauzeichnungen mir bei den Bauämtern besorgt und sofort. Ganz früher, muss ich sagen, in der Erinnerung war Wassertürme für mich immer wichtig. Wir lebten ja zunächst in Pinneberg bei Hamburg, als ich zur Schule ging. Und da waren wir einmal im Monat im Planetarium in Hamburg, Winterhude. Und das ist ja in einem Wasserturm untergebracht. Insofern waren wir schon zu frühen Zeiten sehr bewusst, was Wassertürme sind.
Das durfte ich gerade selber besuchen. Wir hatten im Vorwege ja kurz drüber gesprochen. Ich fand das unglaublich faszinierend. Und das war auch ein Grund, weshalb ich dann am Ende auf Sie gestoßen bin. Und zwar über das Archiv der Wassertürme. Und es gibt ja auch die Deutsche Internationale Wasserturmgesellschaft. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also das Archiv Deutscher Wassertürme, das ist halt ein Begriff, den ich im Grunde für mein privates Archiv geprägt habe und unter dem ich halt meine Homepage gemacht habe und so fort. Also das ist im Grunde nur meine private Sammlung und die steht natürlich zur Verfügung, wenn mich jemand anschreibt, zum Beispiel Diplomanden, die eine Arbeit schreiben wollen über, es gibt so Architekturstudierende oder Bauingenieurswesen, die schreiben manchmal solche Prüfungsarbeiten und mit Vorschlägen, wie man einen Wasserturm umnutzen kann. Die fragen dann manchmal nach Materialien nach. Und eigentlich ist es eigentlich nur meine Sammlung gewesen, dass daraus irgendwann mal mehr werden würde, sprich, dass ich dann mal anfangen würde, Bücher zu schreiben. Das war anfangs gar nicht intendiert. Das hat sich dann später entwickelt durch den Kontakt mit einem Verlag, das erstmal ein kleines Buch über die Wassertürme Nordwest geschrieben hat, wo ich mich dann beteiligt habe. Und dann entwickelte sich das so weiter mit der Buchschreiberei. Die andere Schiene, die Deutsche Internationale Wasserturmgesellschaft 2002 e.V., ist, wie der Name sagt, 2002 entstanden. Das haben einige, ja, die sich damals für Wassertürme interessierten in Nordrhein-Westfalen, in Dorsten, die hatten sich zusammengetan und zunächst mit 7 Leuten so einen Verein gegründet. Die wollten dann, dass ich da Mitglied werde. Ich war dann noch etwas zögerlich, bin dann auch mal zu einem Treffen dazugekommen und fand das also einen so netten Kreis, dass ich dann Mitglied geworden bin. Und ja, inzwischen sind wir über 100 Mitglieder in dem Verein und treffen uns 2-mal im Jahr zu einer Exkursion. Einmal natürlich gleichzeitig auch zur Jahreshauptversammlung, wie sich das für einen deutschen Verein gehört. Die Wasserturmgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und hat sich halt zum Ziel gesetzt, für den Erhalt von Wassertürmen zu sorgen und eben auch eine Bestandsaufnahme zu machen über Wassertürme. Ursprünglich sollte auch mal so eine Art Wasserturmmuseum geschaffen werden, aber das ist natürlich ein sehr großes Projekt. Was wir haben, ist eine Ausstellung, eine Wanderausstellung über Wassertürme, die man eben bei uns anfordern kann und wo man dann eben so einen Überblick über die Unterschiedlichkeit von Wassertürmen, also faszinierend ist ja die Vielfalt von Wassertürmen und das haben wir in dieser Ausstellung versucht ein bisschen darzustellen. Als Neuestes haben wir eben einen Preis ausgelobt, also Wasserturmbesitzer, die ihren Wasserturm in den letzten 10 Jahren umgebaut haben zu einer neuen Nutzung, können sich bewerben um den Preis des Wasserturm des Jahres. Und ich war gerade in Borkum. Die haben den Wasserpreis für das Jahr 2025 erhalten. Das habe ich dort überreicht und auf einer kleinen Feier, dass die stattfand zum 125-jährigen Geburtstag des Wasserturms, habe ich da eben den Preis übergeben. Die haben sich gefreut und werden das mit einer entsprechenden Tafel am Turm dann auch zeigen können.
Das ist wunderschön. Das ist ja auch eine tolle Ecke, wenn Sie dadurch dann nach Borkum kommen dürfen. Lohnt sich das ja auf jeden Fall. Nun haben Sie es ja schon angedeutet, in dem einen oder anderen Nebensatz. Es dreht sich eigentlich um die Geschichte der Wassertürme. Und das impliziert ja so ein wenig, dass die Wassertürme heute ein Teil der Geschichte sind. Und sie, umgangssprachlich sagt man ja, sie sind auch Geschichte, weil sie umgenutzt werden und wurden. Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit auf die Reise in die Geschichte der Wassertürme. Also wie sind sie entstanden? Wie funktioniert die Technik? Wem gehören oder gehörten die Wassertürme? Wir hatten es gerade darüber über Hamburg gesprochen. Das hatten Sie gerade erzählt, dass das ja umgenutzt wird ins Planetarium und schon lange kein Wasserturm mehr. Machen Sie einen Ausflug mit uns in die Geschichte der Wassertürme.
Ja, sehr gerne. Vielleicht fangen wir mal mit etwas an, was vielleicht gerade für Ihren Podcast ganz wichtig ist. Ihr Podcast heißt ja Wasserkunst und der Begriff Wasserkunst ist eigentlich ja etwas anders auch belegt, aber ist heute halt ungebräuchlich. Also im Mittelalter und der Zeit danach betrachtete man ja alle Produkte menschlicher Arbeit, also alle Maschinen, alle Gerätschaften, die man betrachtet hatte, als Kunst. Also nicht nur das, was wir heute unter Kunst verstehen, sondern damals waren eben auch Maschinen, die man baute, oder mechanische Vorrichtungen eine Kunst. Und speziell als Wasserkunst betrachtete man eben ein Systeme zur Förderung, Hebung und zur Speicherung des Wassers. Also das ist der eigentlich ein ursprünglicher Begriff von Wasserkunst, den Sie jetzt ja halt in einem sehr erweiterten Sinne verwenden. Aber es ist natürlich, die Wasserkünste sind im Grunde die Ursprünge der Wassertürme. Die ältesten, die heute noch bestehen, stehen in Augsburg aus dem 15. Jahrhundert. Sehr wohlhabende Städte leisteten sich Vorrichtungen, die also das Wasser, das Trinkwasser, förderten in einen turmartigen Bau, wo dann oben ein Behälter war und wo dann das Wasser unter entsprechendem Druck dann in die Rohre geflossen ist und dann an einem Springbrunnen entnommen werden konnte. In Augsburg war man damals so wohlhabend, dass einige Häuser sogar einen Wasseranschluss im Keller hatten. Ähnliche Wasserkünste gab es dann später auch noch an anderen Orten, in Bautzen, in Lübeck, in Hamburg und so fort. Von daher war das eigentlich der ursprüngliche Begriff des Wasserturms auch. Wobei Wasserturm über die Wassertürme, die Wasserkünste in Augsburg beispielsweise, habe ich auch in meinem Buch über die Wassertürme in Bayern berichtet. Ich muss dazu sagen, Augsburg ist ja jetzt UNESCO-Kulturerbe geworden, wegen der Wasserkünste und der Anlagen, die es zur Wasserhebung in der Stadt gibt und heute noch gibt. Die eigentliche Geschichte der Wassertürme im modernen Sinne beginnt im Grunde im 19. Jahrhundert, dadurch, dass man eben in den Städten merkte, dass das Trinkwasser, was man aus Brunnen schöpfte, hygienisch bedenklich war. Es gab ja große Typhusepidemien oder eben auch, dass das Wasser nicht reicht, um Brände zu löschen. So ein Kern- und Schlüsselerlebnis ist ja der große Brand in Hamburg von 1842. 1842 brannte ein großer Teil der Stadt ab. Und es gab kein ausgebautes Feuerlöschwesen, es gab auch kein nahes Wasser. Insofern musste man eigentlich zugucken, wie die halbe Stadt abbrannte. Und der damals in Hamburg weilende Londoner Ingenieur Sir David Lindley war in Hamburg gerade zu dieser Zeit, sollte eigentlich eine Eisenbahnlinie bauen, aber bekam dann den Auftrag, eben den Neubau der Stadt zu organisieren und bei der Gelegenheit eine Wasserleitung, also ein Wasserwerk, Wasserleitung zu errichten und ein Abwassersystem. Und da zeigte sich ein Problem, was man damals lösen musste. Um also das Wasser aus den Brunnen zu fördern, gab es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, und das waren Dampfmaschinen. Nur sind Dampfmaschinen relativ schwerfällig, die lassen sich schlecht regulieren. Und würde man also jetzt eine Dampfmaschine das Wasser heben lassen und dann ins Netz drücken, dann wäre wenn viele Leute Wasser entnehmen, dann reicht das Wasser nicht mehr aus für die Leute, die in höheren Stockwerken wohnen. Wenn alle den Wasserhahn zudrehen, platzen alle Rohre. Also musste man da eine technische Lösung finden, und die hat er dann gefunden durch einen sogenannten Steigrohrturm, der heute noch in Rothenburgs Ort in Hamburg steht, gerade frisch saniert ist. Die Idee ist ganz einfach, ein Rohr führt nach oben, fällt dann oben dann in ein Fallrohr runter, und der Wasserspiegel im Fallrohr, der steigt und fällt halt mit dem Gegendruck durch die Entnahme. Das ist also eine sehr praktische Lösung gewesen. Das hat auch funktioniert für eine begrenzte Anzahl von Wasseranschlüssen. Dann aber kam man zu dem Schluss, dass es sinnvoll wäre, dort, wo das Steigrohr endet, einen Behälter hinzusetzen. In dem Behälter hat man natürlich mehr Wasser, was also hier als Gegendruck zur Verfügung steht. Und man hat gleichzeitig eine Wasserreserve, zum Beispiel, wenn man sehr viel Wasser für einen Brandfall und so weiter braucht. Und so entstanden eben dann Türme, wo dann oben Behälter mit 100, 200 oder bis zu 4000 Kubikmeter Wasser dann dort gespeichert wurden. Und dann eben für diesen Gegendruck gesorgt. Dadurch, dass solche Wasserwerke eben vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in vielen Städten, wurde zu dieser Zeit eben überall auch Wassertürme errichtet. Das ist auch nur in einer relativ kurzen Zeitspanne, sprich von 1890 bis 1930, 66% aller heute bekannten Wassertürme in Deutschland gebaut wurden. Vorher waren es auch nur ganz wenige. Also das ist im Grunde so die Vorgeschichte, warum man Wassertürme brauchte.
Ist das eher eine deutsche Erfindung oder auch eine europäische Erfindung?
Ja, streng genommen ist es eine Erfindung, ist ein bisschen die Frage. Also die Erfindung der Wasserkünste, die auch oben einen Behälter hatten, der Druck erzeugte, stammt ja dann quasi aus dem 15. Jahrhundert in Augsburg. Es gab allerdings die Idee, einen hochgelegenen Wasserspeicher zu verwenden, der bestand ja schon in der römischen Zeit. Schon die Römer hatten Behälter, die waren natürlich nicht auf Turmen untergebracht, aber lagen dann etwas höher im Gelände und hatten dann die gleiche Funktion. Dort sammelte sich das Wasser, je nachdem wie viel man brauchte, floss raus und das kam dann eben unter einem entsprechenden Druck durch die Höhe bis in die Häuser. Die Römer verbrauchten ja sehr viel Wasser, selbst mehr als wir heutzutage in Rom oder anderen der damaligen Großstädte.
Nun haben Sie ja beschrieben, dass die Wassertürme in einer relativ kurzen Zeit entstanden sind, also ein Großteil der Wassertürme. Wie lange waren denn die Wassertürme in Betrieb? Denn die Wassertürme, die ich jetzt kenne, tatsächlich noch privat kenne, die sind eher umgebaut, zweckentfremdet und nicht mehr als Wasserturm in Betrieb.
Ja, es ist halt so, dass die Dampfmaschinen dann abgelöst wurden durch moderne Maschinen, Gasmotoren, Elektromotoren, die besser regelbar sind. Und heutzutage reagieren diese Pumpen, die man hat in Wasserwerken, in Sekunden schneller auf Druckschwankungen. Also braucht man so ein Reservoir schon recht lange nicht mehr. Also man hat dann am Wasserwerk einen großen Tiefbehälter mit, weiß ich, manchmal 10.000, 20.000 Kubikmeter Wasser. Und aus denen pumpen das Wasser und drücken es dann ins Netz. Und die Pumpen regulieren dann halt den Gegendruck. Das heißt, man braucht Wassertürme seit vielen Jahren nicht mehr. Manche sind noch weiter in Betrieb, weil es eben immer noch billiger ist, den Turm zu pflegen, als hier solche Maschinen anzuschaffen. Aber und dann gibt es eben auch Sondersituationen in Baden-Württemberg, in der Bodenseewasserversorgung oder sowas, wo Wassertürme immer noch stehen, die aber ohne Technik drin sind, nur einen hochliegenden Behälter haben, der zur Verteilung des Wasserdienstes, was eben aus der Bodenseewasserversorgung kommt, teilweise über hunderte von Kilometern. Also es gibt durchaus noch Wassertürme, die im Betrieb sind, aber in den Großstädten, wo man eben früher diese Wassertürme benötigte, gibt es nur noch ganz wenige, die in Betrieb sind. In kleineren Städten findet man noch vereinzelte Wassertürme, die noch in Gebrauch sind, aber die meisten und leider stehen die meisten halt ungenutzt. Also die Umnutzung ist ja immer noch die bessere Lösung, aber da gibt es viele Probleme. Also wer einen Wasserturm umnutzen will, der muss schon sehr viel Mut haben.
Wieso?
Naja, zum einen ist natürlich das deutsche Verordnungswesen. Also wenn viele denken, ja, auch wunderbar, ein schöner Turm, da mache ich oben einen Kaffee rein und dann freuen sich alle Leute über die Aussicht und ja, aus sie dann in die Gegend gucken können. Die denken aber nicht daran, dass es eine Hochhausverordnung gibt, die da aus Brandschutzgründen ein zweites Treppenhaus fordern, sodass man dann eben neben den Turm ein eigenes Treppenhaus bauen muss. Und das alles ist dadurch so teuer, dass es sich meistens nicht lohnt, so etwas zu machen. Also so eine Verordnung gibt es zum Beispiel in Polen nicht. Deshalb findet man dort einzelne Wassertürme mit nur einem Zugang und trotzdem einem Café oben. Aber wir sind da mit solchen Regelungen sehr genau und mit dem Brandschutz. In Borkum hat man tatsächlich eine tolle Lösung gefunden, aber ich will das jetzt hier nicht so ausdehnen. Aber die haben es tatsächlich geschafft, eine öffentliche Nutzung zu machen unter bestimmten recht restriktiven Bedingungen. Also nicht mehr als 32 Leute im Turm und weiß ich was, ein spezielles Treppenhaus, was mit Unterdruck arbeitet im Brandfall und sowas allem. Also es gibt da noch andere Lösungen, aber insgesamt ist es wirklich sehr schwierig, einen Wasserturm anderweitig zu netzen. Selbst bei einer Wohnnutzung gibt es dann Vorgaben, ob die Feuerwehr einleitern kann, ausreichend hoch und so weiter. Also es ist nicht einfach, so ein Projekt zu stemmen.
Sind Wassertürme denn ein Kulturgut, also so wie Sie es beschreiben, so wie ich Sie kennengelernt habe, würde ich sagen, Sie gehören ja ganz maßgeblich zu unserer Kultur, weil Wasserversorgung auch zu unserer Kultur und zu unserer Entwicklung gehört. Und damit sind Sie doch auch irgendwo kulturelles Erbe.
Ja, das sind Sie mit Sicherheit. Also wobei man sagen muss, in den Nachkriegsjahren, in der Zeit, interessierte man sich nicht für Industriekultur. Also da wurden ja auch viele Bauten weggerissen. Wenn man heute begeistert irgendeine alte Fabrik ausbaut für Wohnzwecke oder sonst irgendwas, weil man sich einfach so viel Mühe gegeben hat, in der Gründerzeit zum Beispiel die Wassertürme, also überhaupt Industriebauten, sehr schön zu gestalten. Man arbeitet dann mit mehrfarbigen Ziegeln oder hat Verzierungen am Haus und so fort. Also insofern sind Industriebauten etwas, was man heute zu schätzen weiß und was eben ja auch sehr oft unter Denkmalschutz steht. Und bei Wassertürmen ist es natürlich so, die sind ja zusehend deshalb auch wichtig, weil sie eben ortsbildprägende Bauten sind. Durch ihre Höhe ragen sie ja hervor, müssen sie ja auch, denn sie sollten ja die niederliegenden Häuser mit Wasser versorgen. Also überragen sie viele Gebäude in der Stadt und sind daher sehr wichtig für das Ortsbild. Und eben aufgrund der architektonischen Gestaltung werden eben sehr viele unter Denkmalschutz gestellt. Und das ist natürlich auch insofern gerade für diese Zeitspanne, die ich genannt habe, interessant, weil ja da mehrere verschiedene Baustile auch sich im Wasserturmbau niedergeschlagen haben. Also der Historismus war ja zunächst ganz wichtig. Deshalb gibt es ja viele Türme, die also so im Burgenstil gebaut sind. Oder wenn man an den Mannheimer Wasserturm denkt, der ja das Wahrzeichen von Mannheim und oder in Worms, das sind so Neorenaissance, Neogotik-Bauten aus so einer Zeit. Die sind natürlich besonders schön gebaut. Dann gibt es einige Wassertürme, die natürlich mit Jugendstilelementen versehen sind. Der sicherlich prächtigste steht ja in Wien. Aber es gibt eben auch bei uns in Mönchengladbach oder in anderen Orten Wassertürme, die eindeutig Jugendstilelemente aufweisen. Und danach kam ja dann die neue Sachlichkeit als Baustil. Und auch da gibt es sehr interessante Baustile, die sind zwar sehr einfach formal, äußerlich, aber doch architektonisch interessant. Insofern sind das natürlich sehr erhaltenswerte Bauten, weshalb wir auch immer sehr traurig sind, wenn einer gefährdet ist. Und wir uns deshalb als Wasserturmgesellschaft dafür einsetzen, dass er erhalten bleibt. In Gentin ist uns das zum Beispiel vor einiger Zeit gelungen, dass wir eben doch da eben auch unsere Stellungnahme abgegeben haben und uns freuen, dass das eben letztlich gelungen ist, den zu erhalten. Also das sind so nur Beispiele, weshalb das natürlich in jedem Falle kulturhistorisch wichtige Bauten sind. Das Innere der Wassertürme ist natürlich auch sehr interessant, technikgeschichtlich. Allerdings ist es natürlich das Problem, wenn man das Innenleben der Wassertürme erhält, dann kann man natürlich nicht viel sonst mit ihnen anfangen. Das war zum Beispiel die Diskussion über Jahrzehnte in Hamburg-Sternschanze, wo ja ein sehr schöner Wasserturm ist. Ich habe den noch gesehen, bevor er umgebaut wurde. Da waren zwei Behälter übereinander und riesige Rohrleitungen. Und die Rohrleitungen erinnerten teilweise an moderne Kunstwerke, also wie Skulpturen von Henry Moore oder so etwas. Und dass man dann eben über Jahrzehnte verhandelt hat, wie kann man das Innenleben erhalten, weil es so interessant technikgeschichtlich ist und trotzdem den Turm einer neuen Nutzung zuführen. Und das ist aber leider nicht gelungen, sodass man letztendlich den Turm restlos entkernt hat und ein Museum reingebaut, ein Hotel reingebaut hat. Das ist zwar ein schönes Hotel und so, aber es ist natürlich außer der Hülle und dem Teile des ehemaligen Tiefbehälters nichts mehr vom alten Wasserturm technikmäßig erhalten. Aber man hat zumindest die Silhouette erhalten. Also das ist aber so ein zweischneidiges Schwert bei dieser neuen Nutzung.
Wie wurden Wassertürme denn gebaut? Also die Wassertürme, die ich kenne, sind in der Regel aus Klinker. Also wir hatten den Hamburger ja schon genannt. Wir haben in Kiel haben wir jetzt auch einen, der tatsächlich auch zu Wohnungen umgebaut wurde oder mit Wohnungen bestückt wurde, wie man es auch mal nennen mag. Wie wurden Wassertürme gebaut?
Na, normalerweise ganz konventionell, eben mit eben normalen Klinkersteinen. Das war natürlich der Hauptbaustoff im 19. Jahrhundert. Und das wurde halt herkömmlich gemauert. Wenn man so Fotos sieht aus den Bauphasen der Wassertürme, dann sieht man, dass furchtbar viele Menschen auf den Gerüsten da gemauert haben. Also es wurde ganz normal hochgezogen, bis dann eben der Betonbau aufkam. So um 1910 die ersten Bauten dann eben in Beton errichtet wurden, Stahlbeton. Und was eben billiger war und eben auch einfacher war von der Konstruktion der Behälter, also Problem ist, dass bei Stahlbehältern eine Menge Sachen zu beachten sind, weil ja die Stahlbehälter sich eben mit unterschiedlichem Wasserstand auch verformen. Das muss wiederum aufgefangen werden durch die Tragekonstruktion. Beton baut man eben einfach die Wände ein bisschen dicker und da bewegt sich nichts mehr, sodass also Wassertürme, die dann später, vor allem eben in den 30er Jahren bis heute gebaut werden, bestehen in der Regel aus Stahlbeton. Und es gibt hier noch ein ganz besonderes Beispiel hier in Niederlehme. Da hat ein Unternehmer Kalksandsteine hergestellt und wollte beweisen, wie gut die funktionieren und hat aus Kalksandstein eben den Wasserturm in Niederlehme gebaut. Noch dazu im Stil des Galata-Turms in Istanbul und hat damit wirklich gezeigt, dass man aus solchen Steinen eben aus Kalksandsteinen auch solche Großgebaute bauen kann. Damals baute man nur kleine Häuser daraus. Also insofern gibt es aber fast alle alten Wassertürme sind natürlich normal aus Klinkern hochgemauert, teilweise mit einem Feldsteinsockel oder so etwas, oftmals mit Zierelementen. Also.
Und auf was für Fundamenten stehen die? Ich meine, das sind ja unglaubliche Gewichte.
Naja, Betonbau gab es ja schon länger. Also viele Fundamente sind aus Beton und wurden dann aufgemauert. Ansonsten halt auch gemauerte Fundamente, die teilweise ja auch ziemlich tief dann ins Erdreich gehen. Vor allem eben, es ist ja so, dadurch, dass die meisten Behälter ja rund sind und auf dem runden Mauerwerk aufliegen, muss natürlich ein Fundament vor allem so ein Ring sein, auf dem dann das Ganze aufbaut. Und das hat man schon im Griff gehabt. Aber man muss sich natürlich vorstellen, wenn da ein 2000 Kubikmeter Behälter sind, sind das 2000 Tonnen. Nur das Wasser, was in dem Behälter ist, was da eben auf dem Mauerwerk lastet.
Jetzt haben wir die Hülle quasi gebaut gemeinsam. Und wenn Sie jetzt für uns einmal die Tür aufschließen in den Wasserturm hinein, was erwartet uns innen im Wasserturm? Wie sieht's in einem Wasserturm im Originalzustand in Funktion sozusagen aus?
Ja, das ist immer ganz lustig. Manche Leute denken ja, der Turm ist von oben bis unten voller Wasser. Das ist aber keineswegs der Fall. Oftmals kommt man in den Turm rein und befindet sich in einem riesig hohen Raum, 20 Meter, 25 Meter hoch, der völlig leer ist, wo nur eine Treppe am Rand oder in der Mitte hinaufführt. Und oben ist dann eine Etage eingezogen, direkt unter den Behälter. Und darüber ist dann halt der Behälter, der eben meistens einen nach unten gewölbten Boden hat oder eine spezielle Konstruktion nach Inze. Ein Aachener Ingenieur, der einen speziellen Behälterform entwickelt hat. Und dann steht, wenn man eben diese Treppe dann hochgeht, meistens ziemlich viele Stufen, befindet man sich dann unter den Behältern. Da von dort aus soll eben geguckt werden, ob alles in Ordnung ist, eine Revisionsmöglichkeit. Und dann gibt es meistens einen Aufstieg am Behälter vorbei, oder eben auch durch den Behälter durch eine Wendeltreppe. Und oberhalb des Behälters ist dann entweder ist er offen nach oben, sodass man eben auf die Wasseroberfläche früher gucken konnte, was natürlich nicht sonderlich hygienisch war, oder er ist verschlossen. Aber wenn er zum Beispiel offen ist, führt meistens so eine Brücke über den Behälter, sodass man von da oben auch alles sehen kann. Man musste ja früher, also wenn sich die Leute an die Regeln gehalten haben, einmal im Jahr das Wasser ablassen und den Behälter reinigen, den Behälter neu beschichten und erst dann wieder füllen. Also dafür waren halt Vorrichtungen oben vorgesehen.
Mit was wurden die beschichtet?
Ja, später gab es dann halt moderne Lacke und so etwas, aber sowas gab es ja damals auch schon so. Also es wurde mal ganz lustig erzählt, wenn das neu beschichtet werden soll, dann nehmen sie ein Schlauchboot mit da oben, setzen das oben in den Behälter, lassen langsam das Wasser ab und die Leute in dem Boot arbeiten dann die Wände Stück für Stück von oben nach unten, indem sie eben sauber machen und dann eben so eine Beschichtung aufbringen, bis eben der Behälter leer ist und dann der letzte Rest gemacht werden kann. Und da gibt es, also das ist eine Wissenschaft für sich, diese verschiedenen Beschichtungen, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, wie man da angefangen hat. Aber es waren eben auch schon Lackefarben, so wie man sie, die gab es ja auch schon im 19. Jahrhundert.
Ist das ein Märchen mit dem Schlauchboot oder wurde das tatsächlich so gemacht?
Wurde in vielen Wassertürmen gemacht, ja.
Wie sind die wieder raus?
Wenn das so ein großer Behälter ist und ich lasse das Wasser ganz ab und stehe dann irgendwo unten und muss mit langen Pinseln dann oder so da irgendwie an den oberen Rand rankommen. Manchmal sind die Behälter 5 Meter, 6 Meter hoch. Dann ist das sehr mühsam. Aber wenn ich natürlich, weiß ich, vom Behälterrand bis zur Wasseroberfläche 1,50 Meter habe, dann kann ich ja erstmal die 1,50 Meter bearbeiten. Dann lasse ich wieder so viel Wasser ab, dass ich die nächste Schicht machen kann und so fort. Das hat man gemacht, ja. Teilweise einmal im Jahr.
Und dann mussten die Kollegen, die das gemalt haben, im Prinzip warten, bis der Behälter wieder geflutet wurde und bis sie dann wieder oben an den Rand gekommen sind? Oder wie sind die rausgekommen?
Rausklettern konnte man dann schon mit einer Leiter aus dem Behälter. Das war nicht das Problem, glaube ich. Also die mussten dann nicht mit dem Auftrieb dann, sobald das Wasser meist von oben eingefüllt wird. Also es wäre eine ziemlich heftige Dusche gewesen für die Leute. Nee, das nicht. Aber irgendwie hat man das schon rausgekriegt, das Schlauchboot.
Gab das denn eine Backup-Lösung? Also Sie sagen ja, wenn man das einmal im Jahr machen musste, wie hat man in der Zeit dann den Wasserdruck bzw. die Wasserversorgung aufrechterhalten?
Es gibt zahlreiche Behälter, die sind als Doppelbehälter gebaut worden. Die haben einen Innen- und einen Außenbehälter. Und dann konnte man eben einen aus dem Betrieb nehmen und den anderen am Netz lassen. Also wenn das dringend notwendig war, hat man das so gemacht. Allerdings kamen ja dann später auch immer mehr Verbundnetze aus, sodass man also, wenn man seinen Wasserturm aus dem Netz nahm, gab es noch einen anderen, der dann da eingesprungen ist quasi oder das mitversorgt hat. Also es ist ja so, das Wassernetze ist ja nicht nur ein Brunnen und ein Turm und dann einige Anschlüsse, sondern in der Regel ist es ja so, dass alle, also in Leipzig zum Beispiel musste man, als immer mehr Orte eingemeindet wurden, musste man einige Wasserbehälter erhöhen, andere erniedrigen, um alle miteinander verbinden zu können, damit alle dann eine gleiche Druckhöhe haben. Und damit hat man natürlich dann in so einem Netz in Leipzig, weiß ich, 10 Wassertürme gehabt. Und wenn dann einer eben rausgenommen wurde aus dem Netz, dann haben die anderen 9 die Stadt halt weiter versorgt. Das reichte da.
Wurden dann die Anzahl der Wassertürme auch entsprechend dem Zuwachs der Städte erweitert? Beziehungsweise also kamen immer mehr Wassertürme dann in einer Stadt, zum Beispiel wie Leipzig oder sowas dazu?
Naja, kamen nicht unbedingt dazu. Also es ist ja in der Zeit, wurden ja sehr viele kleine Orte eingemeindet in die großen Städte. Und das hat man in Berlin, das hat man in Leipzig und irgendwo auch sonst. Das heißt, da gab es halt in irgendwelchen Vororten ein eigenes Wassernetz mit einem Wasserturm. Und dann wurde das zu einem Ortsteil der großen Stadt. Und dann hat man eben dieses Netz dieser dazugekommenen Gemeinde verbunden mit dem Netz der Stadt. Und damit war dann eben in jedem Falle dort die Wasserversorgung gesichert. Und das hat man halt an vielen, vielen Städten gemacht, dass eben kleine Gemeinden zur großen Stadt dazukamen, als Ortsteil dann geführt wurden. Und dann blieben die Wassertürme, die die vorher hatten, erhalten, wurden aber ins Netz integriert. Es sei denn, die von der Höhenlage her wäre das nicht möglich gewesen. Aber in Leipzig musste man eben in diesem Falle 2 Wassertürme, die eben früher in Vororten quasi ein eigenes Netz hatten. Einer musste höher gelegt werden, der Behälter wurde eben das Ganze, weiß ich, ein paar Meter höher gesetzt. Der andere war zu hoch, der musste niedriger gesetzt und dann passte das wieder im Netz.
Gibt es denn ein Gefälle sozusagen, ein Nord-Süd-Gefälle oder ein Ost-West-Gefälle an der Anzahl der Wassertürme? Also hat der Norden zum Beispiel mehr oder weniger gehabt, weil bei uns ist es flacher, wir brauchen wahrscheinlich einfach mehr Wassertürme, um den Wasserdruck aufrechtzuerhalten. Und im Süden waren es vielleicht weniger, weil wir allein schon durch das Gebirge mehr Möglichkeiten hatten, etwas zu bauen. Also unterscheiden sich die Wassertürme in Deutschland voneinander, allein durch die geografische Lage?
Ja, in jedem Falle. Also wenn man sich zum Beispiel München anguckt, so hat München überhaupt keine Wassertürme. Und zwar deshalb, weil die eine Quelle, weil die durch Quellen versorgt wird aus dem Gebirge. Die Quellleitungen sind zig Kilometer lang. Und die leiten halt, das Wasser fließt von der Quelle eben in einen Hochbehälter, auch noch im Gebirge, also höher als die Stadt liegt. Und von dort wird dann die Stadt versorgt. Ähnlich ist es in Wien. Also Städte, die wirklich Berge in der Nähe haben. Also in Wien gibt es, glaube ich, eine Wasserleitung, ist über 100 Kilometer lang bis ins Gebirge. Und das Schöne ist natürlich daran, die brauchen keine Energie. Also das Wasser fließt aus der Quelle direkt bis in den Haushalt rein. Und neuerdings hat man sogar in die Wasserleitung kleine Kraftwerke eingebaut. Das heißt, die erzeugen sogar Strom. Also insofern brauchen Städte natürlich, wenn es Höhenlagen gibt rundherum, keine Wassertürme. Deshalb haben wir natürlich ganz klar auf dem platten Land, eben in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, relativ viele Wassertürme. Und im Sonderfall ist zum Beispiel in dem Falle die in Baden-Württemberg, da kommt das Wasser ja zu einem großen Teil aus dem Bodensee oder aus, ja, nicht direkt aus dem Bodensee, sondern aus Tiefbrunnen innerhalb des Bodensees. Und die werden eben dort auf eine Höhe angehoben, auf einen Berg angehoben, bis zu 750 Meter, glaube ich. Und von dort aus läuft das Wasser eben mit durch das natürliche Gefälle und versorgt fast das ganze Bundesland. Und in einigen Fällen hat man deshalb da an Knotenpunkte Wassertürme gesetzt, damit eben das Wasser dort verteilt wird. Also oberhalb einer Ortschaft steht dann ein Wasserturm, da läuft eben durch das natürliche Gefälle Wasser rein, bis der Turm voll ist. Oder bis der Behälter voll ist oder eben so viel wie benötigt wird, dann kann man es absperren und von dort läuft es wiederum mit natürlichem Gefälle in den Ort. Also insofern gibt es da natürlich durch Bundesländer, die viele Höhenlagen haben, auch Mittelgebirge und so, da findet man oftmals gar keine Wassertürme. Höchstens eben spezielle Wassertürme, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Es gibt ja nicht nur die Wassertürme in der Wasserversorgung, sondern es gibt ja Wassertürme für die Eisenbahn. Es gibt Wassertürme in der Industrie. Es gibt Wassertürme für Krankenhäuser. Es gibt Wassertürme für Strafanstalten, für Schlachthöfe und so fort. Und da ist halt unter eine andere Situation. Da hat man eben die aus speziellen Gründen separat gebaut. Aber für die Wasserversorgung ist eben in Ländern, in Gegenden, wo man eben Quellen anzapfen kann, die höher liegen als der Ort, braucht man keine Wassertürme.
Das ist jetzt sehr spannend, was Sie gerade erzählt haben. Also, dass es für spezielle Einsatzbereiche noch spezielle Wassertürme gibt. Haben die sich vom prinzipiell unterschieden von den Wassertürmen zur Wasserversorgung oder waren das im Endeffekt einfach nur Kopien, mehr oder weniger, die dann für den speziellen Zweck, also für die Bahn, um die Dampflokomotiven mit Wasser zu versorgen oder die Schlachtereien mit Wasser zu versorgen, genauso gebaut wurden, aber nicht für die Wasserversorgung?
Im Prinzip ist es das gleiche Prinzip wie immer. Also wie auch bei den anderen Wassertürmen gibt es natürlich Wassertürme für die Bahn schon sehr viel länger als für die städtische Wasserversorgung. Im Grunde mit Beginn der Eisenbahn hat man eben die Notwendigkeit gehabt, die Lokomotiven schnell mit Wasser befüllen zu können. Und dafür hat man dann eben an jeder wichtigen Bahnstation dann so eine Wasserstation gebaut. Die war oftmals in einem etwas höheren Bahngebäude untergebracht und am Dach waren dann eben Wasserbehälter. Und die, weil einfach das Problem ist, wenn der Zug ankommt und der Tender muss gefüllt werden mit Wasser und man pumpt das dann erst, dann kann das ja ewig dauern, bis das voll ist. Wenn man dagegen ein paar Kubikmeter Wasser hochgelagert hat, dann läuft das schnell rein und die Reise kann weitergehen. Früher konnten ja die Dampflokomotiven manchmal nur 50 Kilometer fahren, bis sie wieder neu befüllt werden mussten. Also Wassertürme bei der Bahn sind ein bisschen Spezialfall. Es gibt aber auch da sehr große und es gibt auch spezielle Typen, die man überwiegend bei der Bahn findet. Das geht natürlich relativ weit. Bei den anderen Einrichtungen, die ich genannt habe, ist die Geschichte natürlich auch ein bisschen, ja, die Städter wollten bestimmte Einrichtungen nicht gerne in ihrer Stadt haben. So hat man also Krankenhäuser, Strafanstalten, Schlachthöfe, weiß ich, Lungenheilstätten und was auch immer, gerne außerhalb der Städte angesiedelt. Aber da solche Einrichtungen natürlich auch eine Menge Wasser brauchen, haben die dann eigene Wasserwerke gebaut. Also das heißt, es gibt eine Reihe von Krankenhäusern, die ein eigenes Wasserwerk hatten und eben irgendwie weit entfernt von der nächsten Stadt sind. Und da war natürlich auch da die Notwendigkeit, mit einem Wasserturm eben eine Reserve zu halten. Schlachthöfe wollte man in der Stadt haben. Bei Schlachthöfen ist die Besonderheit vielleicht, dass die Türme dort in der Regel zwei Behälter hatten, einen für heißes Wasser und einen für normales Wasser. Weil man ja für den Vorgang, also nach dem Schlachten da zum Entborsten der Schweine beispielsweise, heißes Wasser braucht sehr viel, wurde das dort verwendet. Ansonsten sind es aber Wassertürme wie die anderen auch. Sie sind halt in der Regel nicht so groß. Wenn ich nur ein Krankenhaus versorgen muss, ist das natürlich was anderes, als wenn ich einen ganzen Stadtteil von Hamburg versorgen muss.
Ich finde das sehr spannend mit dem heißen Wasser. Wie wurde das Wasser erhitzt?
Ja, da gab es dann ganz normale Dampfkessel, wo dann eben das Wasser erwärmt wurde. Und dann pumpte man es halt in den Warmwasserbehälter. Von dort aus konnte es dann eben an verschiedenen Stellen entnommen werden. Also das ist nichts anderes, als was Sie heute wenn Sie mit Ihrer Gasheizung Wasser erwärmen und das dann irgendwie speichern, damit es entnommen werden kann. Nur, dass man es eben nicht für alles pumpen zu haben, hat man es eben nur einmal in den Behälter hochgepumpt und dann konnten alle entnehmen, was sie wollten. Also wir finden in den meisten Schlachthöfen eben ein Kesselhaus, wo eben dann Wasser erhitzt wurde, was man dann eben für den Produktionsprozess brauchte.
Habe ich mir ganz ehrlich noch nie Gedanken gemacht. Das ist schon wieder, ich habe heute schon wieder ganz viel gelernt. Das ist spannend. Nun, wie steht es heute um die Wassertürme?
Naja, wie gesagt, es entstehen eigentlich keine neuen mehr. Und viele Wassertürme stehen ungenutzt leer. Eigentlich, ja, ich würde mal sagen, 2/3 der Wassertürme, die man so findet, haben keine Nutzung bekommen. In einigen Fällen bemüht man sich halt um eine neue Nutzung. Manchmal findet man ganz tolle Nutzung. Zum Beispiel in Borkum mit dem Wassermuseum, was sie dort auf der Insel eingerichtet haben, hat man natürlich ein echtes Highlight auch für Touristen dort geschaffen. Man hat auch in Mülheim ein Wassermuseum, wo man eben auch über Wasser und so weiter informiert werden kann. Es gibt da auch so eine Camera Obscura in einem anderen Wasserturm. Also man kann eine Menge im Grunde machen. Aber es ist natürlich eben einfach so, der Erhalt solcher Bauten ist eben nicht einfach und ist eben auch ziemlich teuer. Deshalb ist es immer ein großes Problem. Also Leute, die einen Wasserturm kaufen, also oftmals hört man, den hat ein Privatmann gekauft, aber das ist schon 20 Jahre her und der kommt und er macht nichts mit dem Turm. Also viele sind in Privatbesitz. Und die Wasserversorgung, die Sorger, denen die Türme gehören, freuen sich auch immer, wenn einer abgekauft wird. Also ich war jetzt hier in Brandenburg gerade bei einem Wasserturm, der steht auf dem Gelände einer Baufirma, ist wunderbar saniert, wird aber irgendwie nur als Lager genutzt. Aber die Firma hat sich eben des Turms angenommen. Als Baufirma war die Sanierung für die vielleicht nicht so teuer, aber er hat keine neue Nutzung bekommen, aber er sieht jetzt wenigstens sehr schön aus und ist dann eben das Wahrzeichen der Firma. Also es gibt viele Möglichkeiten, viele Wassertürme sehen eben heute noch so aus wie vor 50 oder 80 oder 100 Jahren, weil keiner groß was damit macht. Und ganz schlimm sieht es natürlich bei der Bahn aus, wo man also zusehen kann, wie die immer mehr verfallen. Die Bahn interessiert sich für ihre Wassertürme eigentlich nicht, haben zum Beispiel auch meistens gar keine Planunterlagen oder irgendwas mehr. Die stehen dann irgendwann im Gelände, die Bahnlinie gibt es schon lange nicht mehr und dann lässt man sie einfach zuwuchern und irgendwann stürzt dann alles ein, dann ist es weg. Also das ist natürlich immer ein Jammer dabei. Es gibt viele Eisenbahnfreunde, die sich dann bemühen, sowas zu erhalten. Manchmal gelingt es, meistens nicht.
Wenn uns da draußen jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe hier in der Nähe einen Wasserturm und der verfällt langsam und ich möchte ihn gerne retten. Also angenommen, die Person möchte den gerne kaufen. Worauf müssen diese Personen achten? Beraten Sie oder Ihr Verein dazu oder raten Sie auch mal ab oder empfehlen Sie auch, wenn es um die Umnutzung geht zum Beispiel?
Naja, wir haben einige Mitglieder, die Architekten und Bauingenieure sind, bei uns im Verein, in der Wasserturmgesellschaft. Und da kommt es schon mal vor, dass irgendjemand Fragen hat, und die wir dann eben an diese Mitglieder weitergeben und die dann eben versuchen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir haben heute auch Leute, die eigene Wassertürme haben. Also mehrere Wasserturmbesitzer sind bei uns im Verein. Einer hat hier zum Beispiel in der Lausitz einen Wasserturm gebaut und ein Ferienhaus quasi mit 6 Etagen geschaffen, was sehr attraktiv ist. Und so, also die haben also im Grunde, haben wir Leute, die Erfahrung damit haben. Und die dann eben sagen können, jawohl, könnt ihr machen. Wir haben auch angeboten, dass, wenn Wassertürme verkauft werden sollen, wir das auf unsere Homepage nehmen. Wir nehmen kein Geld dafür. Aber, also wir sind ja gemeinnützig, wollen da kein Geld damit verdienen. Aber können da eben auch, wenn jemand was sucht, da helfen oder wenn jemand verkaufen möchte. Also da sind wir durchaus immer ansprechbar für solche Themen.
Für Sie jetzt als Vertreter des Vereins oder der Gesellschaft, gibt es dort eine bevorzugte Nutzung, von der Sie sagen, ja, wenn ihr schon den Wasserturm kauft, dann wäre es super, wenn ihr das in diese und diese Richtung nutzt? Oder sagen Sie, uns geht es erstmal um den Erhalt. Was damit passiert, ist uns relativ gleich. Hauptsache, er wird erhalten und instand gehalten.
Ja, so würde ich das sagen. Also ich meine, wir haben da keine Vorgaben oder Empfehlungen damit. Es gibt halt, mir fallen jetzt mindestens 4 Mitglieder ein, die Wassertürme besitzen und da eine Ferienwohnung die als Ferienwohnung anbieten. Das heißt also, man kann in verschiedenen Gegenden in Deutschland einen Wasserturm mieten, um dann eben das Gefühl zu haben, einen Wasserturm Ferien zu machen. Also das ist natürlich eine schöne Nutzung. Andererseits gibt es natürlich andere Nutzungen, wo wirklich dann die Öffentlichkeit rein kann. Also wenn Sie sich da im Winterhude in Hamburg den Wasserturm mit dem Planetarium ansehen, dann erlebt man natürlich etwas auch das Innere, weil es eben eine öffentliche Nutzung ist. Das Gleiche gilt jetzt eben für Borkum. Da gibt es sicherlich auch noch weitere Beispiele, die man da nennen kann. Es ist natürlich, es war schon für uns bei der Vergabe des Wasserturmpreises schon ein Kriterium, inwieweit der Wasserturm eben auch zugänglich ist und eben Elemente erhalten bleiben, die auf die ursprüngliche Funktion zurückführen. Also die ursprüngliche Funktion des Wasserturms zeigen. Und da war natürlich der Borkumer ideal, aber auch die anderen, die wir da in der Auswahl hatten, haben da durchaus, durchaus positive Beispiele. Aber wir haben eben auch ein Vereinsmitglied, das hat zum Beispiel sein Büro, ein Gutachterbüro in einem Wasserturm, den er ausgebaut hat. Da ist im Grunde nur ein Büro drin. Aber er hat dafür die ganzen technischen Anlagen weitgehend erhalten, was natürlich auch spannend ist. Also es gibt unterschiedliche Vor- und Nachteile, hängt natürlich auch immer von der Größe ab. Also wenn Sie nur so einen ganz riesigen Turm haben, weiß ich wie in Hamburg Sternschanze, dann bleibt eben im Grunde nichts anderes, als eine ganz große Einrichtung wie ein Hotel reinzubauen. Aber, und wenn Sie einen kleinen Wasserturm haben, ist natürlich die Frage, ob das sich für eine Wohnnutzung eignet. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Nauen vor Berlin, da habe ich mich vor Jahren mal dafür interessiert, den selber zu erwerben. Und da sollte eigentlich aus Denkmalschutzgründen die Silhouette möglichst erhalten bleiben. Aber das war eben sehr, sehr schwer zu realisieren. Ich bin dann natürlich auch abgesprungen, das war einfach nicht zu finanzieren. Aber man hat ein Architekt eben doch dann den ganzen Kopf abgenommen und quasi ein Zweifamilienhaus draufgebaut, natürlich ein rundes, aber das entspricht nicht der ursprünglichen Silhouette. Da oben zu wohnen muss toll sein mit dem Rundblick, aber das ist natürlich immer so eine Frage, immer diese, auch so eine Geschmacksfrage. Wir haben auch hier in Fürstenwalde einen Wasserturm, da musste man halt aus den vorhin genannten Gründen so ein Glastreppenhaus daneben bauen, was man eben doch ziemlich deutlich sieht und was eben die historische Bausubstanz ein bisschen in Frage stellt. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ist es nicht besser, wenn da Leute drin wohnen und die Hülle weitgehend erhalten ist, als wenn das Ding weggerissen wird? Also so als Erinnerung an die Kultur, also als Erinnerung an diese Zeit, sind das schon interessante Bauten. Also wir geben da keine direkte Empfehlung. Man kann natürlich, wenn jemand sagt, ich würde den gerne bauen und der ist so und so groß, so, dann kann man natürlich gemeinsam überlegen, was macht man daraus. Aber die meisten Leute wissen eigentlich schon, wenn sie ihn kaufen, entweder sie wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen, dann werden sie nach gewisser Zeit wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, sie machen gar nichts draus. Oder sie haben eine ganz spezielle Idee und dann werden wir sie auch nicht umstimmen können.
Und das stelle ich mir relativ schwierig vor dem Hintergrund Ihres Wettbewerbs. Sie haben ja gerade schon erwähnt, Borkum hat jetzt den Wettbewerb zur Wahl des Deutschen Wasserturms gewonnen, 2025 dann. Was oder welche Kriterien legen Sie an, wenn jemand sagt, ich möchte gerne meinen Wasserturm ins Rennen bringen? Den schönsten, höchsten, besten, ältesten Wasserturm Deutschlands? Wie wird mein Wasserturm zur Deutschen Wasserturm des Jahres?
Ja, also wir haben einen recht umfangreichen Kriterienkatalog entwickelt. Es wird auch bepunktet und so weiter. Aber das ist nicht eins zu eins zu verstehen. Wir machen Folgendes. Also wir haben im letzten Jahr 4 Wassertürme sind von jeweils einem Jurymitglied besucht worden. Die haben sich dann alles genau angeguckt, nach den Kriterien einen Bericht geschrieben, sodass also die Jury dann eben für alle Bewerber einen Bericht hatte, die Kriterien bewertet haben. Und dann haben wir eben uns da durchgefummelt. Es gibt da keine eindeutigen Kriterien. Also wenn ich also zum Beispiel einen Turm habe, den ich nur persönlich nutze, aber auf der anderen Seite viel von der Technik erhalten habe, sodass man eben, wenn man denn mal Gäste reinlässt, denen das alles zeigen kann, wie das mal früher war mit dem Wasserturm, dann ist das eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich ein öffentlich zugängliches Ding baue, was eben anerkannt wird in der Bevölkerung, ist das natürlich auch was wert. Also das ist sehr, sehr schwer, also wie das immer mit solchen Wettbewerben ist. Also es gibt ja bei uns im Grunde keinen Geldpreis, sondern es gibt halt, wir stellen halt eine Urkunde aus, haben eine sehr schöne Tafel, die am Turm angebracht werden kann, entwickelt. Und dann gibt es natürlich die Ehre, indem man das natürlich dann öffentlich macht und so. Also insofern ist es relativ schwierig, da zu einem Schluss zu kommen. Aber in dem Fall war natürlich die Tatsache, dass es öffentlich genutzt wird und dass die Bevölkerung und die Touristen das so annehmen. Also die haben 11.000 Besucher in der letzten Saison gehabt. Das ist natürlich schon, zeigt natürlich schon, wie viel das auch für Wassertürme insgesamt hilfreich ist, dass dieser Turm umgenutzt wurde. Da gibt es halt verschiedene Kriterien. Welches Kriterium beim nächsten Mal gewinnen wird, kann ich nicht sagen. Bin ich gespannt drauf.
Ist denn das Kriterium Natur auch vertreten? Denn Wasser und Natur ist ja zwangsläufig miteinander verbunden. Ist es beim Wasserturm auch so? Also gibt es zum Beispiel Lebensraum oder den Wasserturm als Lebensraum für besondere Tiere, die Sie quasi bei Ihrer Tour durch die Wasserturmwelt Deutschlands immer wieder antreffen?
Ja, also das ist vermutlich kein Kriterium für unseren Wettbewerb, wobei natürlich in Borkum tatsächlich die Verbindung mit der Natur, sprich mit der Insel, liegt ja auf einer Düne, man hat den Rundblick und so weiter. Und die ganze Geschichte der Wasserversorgung der Insel ist da dargestellt. Da ist natürlich Natur ein wichtiges Kriterium. Auf der anderen Seite, es gibt sehr, sehr viele Wassertürme, die haben dann für Turmfalken oder für Schwalben dann solche Einrichtungen, wo die dann eben brüten können. Es gibt auch ein paar Wassertürme, die nur diese Funktion haben. Kleiner Wasserturm, den wir kürzlich gesehen haben, der ist quasi ein Tierhotel, wo ganz unterschiedliche Tiere unterkommen können. Also was gibt es schon? Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Kriterium für den Wettbewerb, denn da geht es doch schon mehr um das Gebäude an sich. Wir hatten ja zum Beispiel im Wettbewerb einen Wasserturm aus Heidelberg, der auf einem ehemaligen Bahngelände lag oder liegt. Und da ist rundherum eben eine neue Stadt entstanden. Also da ist natürlich wenig mit Natur. Also das ist unterschiedlich. Als explizites Kriterium haben wir es momentan nicht drin, nein.
Es gibt wahrscheinlich jetzt auch nicht spezielle Tierarten, die sich diesen Lebensraum als Nische erobert haben. Also.
Aber das ist dann immer aufgrund des Problems. Also wenn die Türme, also wir haben es schon erlebt, dass wir in einen Wasserturm mit Schutzkleidung reingeführt wurden, weil wir kamen mit der Wasserturmgesellschaft, den Turm vorher gereinigt hatten, aber merkten, dass jetzt eine reine so viel Staub da ist, dass man nur mit Schutzanzug reingehen konnte. Also das ist nicht das, was unbedingt so erquicklich ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das war ein toller Ausflug in die Welt der Wassertürme. Wir sind schon nahezu am Ende, weil wir so diese eine Stunde möchte ich ja immer gerne mit meinen Gästen füllen. Am Schluss stelle ich meinen Gästen in der Regel noch die Frage, haben Sie drei Tipps für die Zuhörenden in diesem Fall, wenn sie sich für Wassertürme interessieren?
Ja, kann man sagen. Also zum einen natürlich, was ich immer wieder feststelle, wenn ich über Wassertürme erzähle oder wir einen Vortrag haben oder so etwas oder Leute kennenlernen, denen man von seinem Hobby erzählt, dass die Leute plötzlich überall Wassertürme sehen, manchmal mehr als wirklich da sind, aber Augen offen halten und danach Ausschau halten und sich dafür begeistern, wie unterschiedlich die architektonisch sind. Das ist etwas, was eigentlich jeder machen sollte. Wenn jemand Interesse hat, zum Beispiel mal zu sehen, wie ein Wasserturm von innen aussieht, bietet sich im Grunde an, jetzt am Tag des offenen Denkmals, ist ja glaube ich am 12. September wieder, da das Programm mal anzuschauen. Da gibt es eine Reihe von Wassertürmen, die auch geöffnet sind, wo man reingehen kann, wo man dann eben das Innere erleben kann. Zum Beispiel, was momentan zum Beispiel auch möglich ist im Dessauer Wasserturm, da steht ja unsere Wanderausstellung gerade über Wassertürme. Da kann man eben auch Termine vereinbaren, um mal reinzugehen. Denn das ist natürlich immer interessant, das zu sehen. Ja, und das Dritte vielleicht nicht ganz uneigennützig, aber ich sag's trotzdem. wir versuchen natürlich mit unserer Datenbank im Verein und ich durch die Bücher, die ich ja mit verschiedenen Mitgliedern unseres Vereins zusammen auch schreibe, kann ich halt eben auch empfehlen, diese Bücher vielleicht sich mal anzuschauen oder auch zu kaufen. Das kommt natürlich dem ganzen Thema auch zugute. Problem ist ja bei solcher Literatur, daran verdient ja niemand was. Das ist ja reiner Enthusiasmus. Und ich muss die Druckkosten vorfinanzieren und freue mich natürlich über jedes Buch, was ich über meine Homepage verkaufen kann, weil das wiederum ermöglicht, noch andere Bundesländer abzudecken. Und mir fehlen ja, also 9 habe ich abgedeckt, aber es gibt ja immer noch 7, die ich abdecken muss. Und ob ich das in meiner Lebensspanne schaffe, weiß ich nicht. Aber es ist eben auch ein finanzielles Problem, weil der Verlag eben meint, der Verkaufspreis von 1980, den sollten wir halten, weil was eben noch ein Betrag ist, den Leute ausgeben dafür.
Und das werden wir definitiv auch hier tun. Also das heißt, ich werde diesen Link auch in die Beschreibung des Podcasts mit reinpacken, weil ich es so faszinierend finde, was Sie machen mit Ihrer Arbeit und wie viel Energie Sie dort reinstecken. Und ich auch dieses Thema Wassertürme so spannend finde. Und da ist eben Kunst und Kultur und Wohnen und Wasser vereint, war es natürlich mir eine große Freude, Sie als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Schmidt, vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren heute.
Ja, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, was zu erzählen. Ich erzähle immer gerne, weil das ja bei mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
Vielen Dank. Wir machen das, glaube ich, beide aus demselben Enthusiasmus heraus, weil wir von etwas fasziniert sind. Bei Ihnen ist es der Turm und das Wasser, bei mir ist es das Wasser mit allem drumherum. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr da draußen zuhört und sagt, das hat uns gefallen, gibt vielleicht ein kleines Abo oder einen Kommentar. Wenn ihr Fragen zu den Wassertürmen habt, lasst sie da, wir werden sie gerne weiterleiten. Und ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.